Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Mit Vera Linz herzlich willkommen. Auch in dieser neuen Breitbandausgabe schauen wir uns wieder drei Digitalthemen vertiefter an. Zwei davon habt ihr mitgebracht, Pia Behme und Dennis Kogel. Hallo erstmal hier beiden, schön, dass ihr da seid.
Hi. Hallo.
Dennis, bei dir geht es um eine Schadensersatzforderung in zweistelliger Millionenhöhe. Scheint sich um einen sehr schwerwiegenden Rechtsverstoß zu handeln, den du da recherchiert hast, oder?
Ja, es geht um E-Books und es geht auch um Kopiermaschinen.
Aha. Pia, du hast dich mit der Frage beschäftigt, ob es bald möglich sein wird, die Gedanken von Menschen zu lesen, und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Was hat dich zu dieser Recherche bewogen?
Ich habe ein paar Berichte gesehen und gedacht, geht es wirklich? Was heißt das eigentlich? Und das wollte ich wissen.
Ich bin gespannt. Außerdem reden wir heute über einen Dauerbrenner. Es geht mal wieder um die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland. Anlass für unser Gespräch ist der neue E-Government-Monitor, der in dieser Woche erschienen ist und der sich dafür interessiert, wie die Digitalisierung bei der Bevölkerung ankommt. Ja, und wir starten mit deinem Thema, Dennis. Mhm. 30 Millionen Dollar Schadensersatz, das ist eine ganz schön stolze Summe, die da ein US-Gericht in New York fordert von einer Website, die illegal E-Books zum Download anbietet. Library Genesis heißt die Seite, kurz LibGen.
Genau.
Du hast dich mit dem Urteil und den Hintergründen des Prozesses beschäftigt. Was hat dich daran so interessiert? Waren es diese stolze 30 Millionen Dollar oder war da noch mehr?
Ja, ich glaube, die Summe hat geholfen. Das ist so eine gute Headline. Aber es ist so ein sehr kontrovers diskutiertes Thema der Internetgeschichte allgemein, weil dieses Urteil vom Gericht in New York, das wurde beschrieben als eines der schwersten Urteile gegen Online-Piraterie bisher, weil da wirklich zu recht drastischen Mitteln gegriffen wurde. Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Seite LibGen, die hat weltweit ganz, ganz viele UnterstützerInnen, die sagen, das sind keine E-Book-Piraten, das ist ein ganz wichtiges Projekt für Informationsfreiheit, für öffentliches Wissen, ja, das ist wirklich wichtig. Und deshalb glaube ich, dass in diesem Fall ganz, ganz viel drinsteckt. Da prallen quasi so ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Internet aufeinander.
Okay, dann lass uns das mal Schritt für Schritt aufdröseln. Zunächst mal, was ist LibGen genau?
Also das ist eine Webseite, auf der wirklich Millionen E-Books zum Download angeboten werden. Da ist wirklich alles dabei. Also Romane, Sachbücher, wissenschaftliche Artikel, Comics in allen möglichen Sprachen, also auch auf Deutsch. Es ist quasi so eine Online-Bibliothek, nur halt illegal, ja, weil natürlich hat man da keinen Bibliotheksausweis und so, sondern sind einfach illegale Downloads. Und darum wird LibGen auch als eine sogenannte Schattenbibliothek bezeichnet. Das ist so der Fachbegriff. Und dieser Ursprung dieser Schattenbibliotheken, der hat ganz, ganz stark mit einer bestimmten älteren Technologie zu tun, dem Fotokopierer, weil nämlich Fotokopierer kamen erst ganz, ganz spät in so die sowjetischen Ostblockstaaten. Und das hat mir der Sozialwissenschaftler Balázs Bodo vom Institut für Informationsrecht an der Uni Amsterdam verraten.
By the time these countries and people in these countries had access to the photocopy machine, they already started to have access to computers.
So rather than, also weil die Leute in diesen Staaten zuerst die Computer hatten und dann erst die Fotokopierer, hatte sich halt durchgesetzt, einfach Material abzutippen und irgendwo hochzuladen. Und Balázs Bodo, der kommt selber aus Ungarn und der kennt diese Schattenbibliotheken, hat sie selber auch viel genutzt, als er an die Uni gekommen ist und hat mir auch erzählt, dass am Anfang dort ganz, ganz viel hochgeladen wurde, was öffentlich halt einfach nicht verfügbar war in den Ostblockstaaten. Also verbotene Literatur, Regimekritik von Dissidenten, Dissidentinnen, aber eben auch ganz, ganz viel Wissenschaft aus dem Westen. Ja, und so haben sich dann Ende der 80er, Anfang der 90er eben nach und nach diese Schattenbibliotheken gegründet.
Also nochmal kurz, die haben ganze Bücher abgetippt, also Wort für Wort, tausende Seiten.
Ja, also erstmal ging das und vielleicht waren es zuerst ja so kleinere Artikel und vielleicht auch wissenschaftliche Arbeiten und ja, genau, so hat man das einfach kopiert und dann irgendwo abgelegt.
Okay, das heißt, diese Schattenbibliotheken haben ihren Ursprung im Ostblock, aber das ist ja Geschichte, das war ja damals. Und Informationen an staatlicher Zensur vorbeizuschummeln, das ist vielleicht heute nicht mehr so nötig, zumindest in den meisten Ostblockstaaten.
Ja.
Hat das noch irgendwelche Relevanz für LibGen?
Nee, also LibGen hat wenig mit Zensur zu tun. Das wurde auch 2008 wurde das gegründet, also schon nachdem das eigentlich alles vorbei war mit der Sowjetunion.
Von wem eigentlich?
Das ist unbekannt. Also es ist man weiß nicht, wer wirklich dahinter steckt bis heute, aber man weiß, das ist sehr wahrscheinlich aus Russland kommt. Mhm. Ja, genau. Und ja, in den letzten 16 Jahren der LibGen-Geschichte ging es dann sehr, sehr viel um den Zugang zu Wissenschaft, hat mir Balázs Bodo gesagt.
And I see that if, like in Sub-Saharan Africa, they're downloading like a pediatric medicine, that's no joke, right?
Ja, also zum Beispiel in Sub-Sahara-Afrika sieht man, da wird zum Beispiel Material zu Kindermedizin runtergeladen. Und das ist mal was anderes als irgendwie illegal so ein Harry Potter E-Book runterladen. Da geht es wirklich um Leben und Tod, sagt Balázs Bodo. Und darum ist es dann nochmal so interessant, dass die Kläger in New York, das waren jetzt eben nicht Verlage für Belletristik oder so, also eben nicht Harry Potter, sondern es waren so Wissenschafts- und Lehrbuchverlage, darunter Macmillan Learning und Pearson Education, das sind so mit die größten.
Und warum sind denn genau Wissenschaftsverlagen, diese Schattenbibliotheken, so ein Dorn im Auge?
Weil die einen direkten Angriff auf das Geschäftsmodell darstellen. Also es gibt zum Beispiel so eine andere Schattenbibliothek, die ist auch sehr bekannt, Sci-Hub. Die wurde wirklich so als Kampfansage an Wissenschaftsverlage gegründet. Und das Geschäftsmodell von Wissenschaftsverlagen, das stand in den letzten Jahren unter wirklich großer Kritik. Dorothea Strecker, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der HU Berlin, mit der habe ich darüber gesprochen, die hat das mal als Krisensymptom der Wissenschaft bezeichnet sogar.
Mit Krise meine ich ein bestimmtes Modell des wissenschaftlichen Publizierens. Das nennt sich das Subskriptionsmodell. Das funktioniert so, dass Forschende ihre Manuskripte Verlagen anbieten, und zwar kostenfrei. Die Verlage bezahlen weder für Forschung noch vergüten sie die AutorInnen. Und wenn dann Zugang hergestellt werden soll zu diesen Dokumenten, dann müssen die von Bibliotheken lizenziert werden. Das heißt, da fließt einfach sehr viel Geld.
Ja, also vielleicht kann man vereinfacht sagen, das ist ein Abo-Modell bei den Wissenschaftsverlagen. Aber diese Abos, die sind halt nicht irgendwie 10 Euro im Monat, sondern da fließen wirklich Tausende oder Zehntausende Euro pro wissenschaftlicher Zeitschrift. Und das müssen dann eben Forschungsbibliotheken bezahlen. Das ist ein Milliardenmarkt. Es gibt zum Beispiel den Wissenschaftsverlag Elsevier, der gehört zur Relix-Gruppe. Und diese Relix-Gruppe, die hat einen Börsenwert von fast 80 Milliarden Euro. Also da ist Geld drin. Und vor etwa 8 Jahren ist in der Wissenschaft etwas passiert, was wir heute eher so von Netflix, Amazon und Co. kennen. Die Abos werden teurer. Hm. Und dann haben sich zeitweise sogar Top-Unis wie Harvard in den USA darüber beschwert, dass sie sich diese Abos nicht mehr leisten können, dass das zu teuer ist. Und dann war eben für die Studentinnen und Studenten und für die Lehrbeauftragten dann einfach Sci-Hub und LibGen zur Stelle. Da gab es die Forschung einfach umsonst zum Download. Und darum versuchen die Wissenschaftsverlage seit Jahren, die Schattenbibliotheken aufzuhalten, aber erfolglos bisher.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass das US-Gericht so zu drastischen Mitteln gegriffen hat. Was war denn da genau los?
Ja, das war sowieso ein sehr seltsamer Prozess, weil die Betreiber von LibGen, die sind gar nicht vor Gericht aufgetaucht. Also wurde dann einfach allen Forderungen der Kläger stattgegeben. Das wäre zum Beispiel in Deutschland gar nicht gegangen. Man kann nicht einfach so einen Prozess machen, ohne dass die Leute auftauchen. Und im Prinzip wurde LibGen zu so einer Art Schurkenstaat im Netz erklärt, würde ich sagen. Es wird jetzt Kooperation jeglicher Art mit den Betreibern der Seite unter Strafe gestellt, also für alle anderen quasi, darf man nicht mehr mit LibGen zusammenarbeiten, und das betrifft so Bereiche wie Speicherplatz, Domains, Online-Werbung, Social-Media-Accounts sogar oder Services, um zu bezahlen, also PayPal zum Beispiel. Also alle diese Dienste, die wichtig sind, um so eine Seite im Netz zu betreiben, die sollen nicht mehr mit LibGen zusammenarbeiten, sonst droht Strafe. Und der IT-Anwalt Jörg Heidrich vom Heise Verlag, der sieht da eine ganz bestimmte Taktik beim Urteil.
Und da möchten sie jetzt natürlich so eine Drohkulisse aufbauen, nach der alle, die irgendwie in deren Bereich kommen, dann gleich mitverklagt werden und man gegen die vorgeht. Das ist so ein bisschen Verzweiflung, weil man ja die eigentlichen Täter nicht kriegt. Und die Erfahrung im Internet hat gezeigt, dass das auch nicht besonders gut funktioniert.
Ja, weil die Betreiber von Schattenbibliotheken die nämlich so konzipiert haben, dass es technisch ganz, ganz leicht ist, sie immer wieder neu aufzusetzen, quasi die ganze Bibliothek einfach zu kopieren und neu zu machen und quasi auf der ganzen Welt irgendwo zu hosten, wo vielleicht auch die US-Rechtsprechung nicht mehr greift. Das ist ganz interessant, so die rechtlichen Aspekte in Europa werden in solchen Fällen gerne mal so Netzsperren verhängt, also Internetanbieter wie die Telekom sperren dann den Zugang zu den Seiten. Das ist in den USA rechtlich nicht möglich. Vielleicht muss man da deswegen auf solche Methoden ausweiten, dass man dann quasi die anderen in Haftung nimmt. Und alle Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch gesagt, so hart dieses Urteil ist, das wird halt einfach gar nichts bringen. Die Schattenbibliotheken lassen sich so nicht aufhalten.
Aber das klingt jetzt so, als wüsste man, wer die Betreiber sind.
Nee,
weiß man nicht.
Okay. Nee, eben nicht. Also man klagt gegen Unbekannt und hofft, vielleicht findet man es raus, aber bis jetzt halten sie sich bedeckt. Ja.
Mhm. Okay, du hast gesagt, die lassen sich so nicht aufhalten, auch mit so einem Prozess nicht offenbar, eben weil man ja gar nicht weiß, wer es ist. Aber wie lassen sie sich denn aufhalten? Oder anders gefragt, sollten sie überhaupt aufgehalten werden? Weil klar, E-Book-Piraterie ist falsch, aber die Wissenschaftsverlage, die wirken, finde ich jetzt mit ihrem Vorgehen, auch nicht unbedingt so wie die Sympathieträger dieser Geschichte.
Ja, ja. Also die Forschenden, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, dass die Schattenbibliotheken erst dann verschwinden werden aus dem Netz, wenn es sie einfach nicht mehr braucht. Und dann wird's, finde ich, philosophisch, weil dann müssen wir überlegen, ja, wie sieht denn so ein Internet, wie sieht denn so eine Welt aus, in der niemand mehr zur Schattenbibliothek muss? Und Balázs Bodó, der sieht in Projekten wie LibGen eigentlich so ganz vielversprechende Ideen für so ein Internet.
What the shadow libraries teach us maybe is that books are maybe a convenience object.
Ja, also vielleicht wünschen wir uns bequemere Bücher, die man einfach so ganz, ganz schnell so testlesen kann, bevor man so eine physische Ausgabe kauft. Und er sagt, LibGen ist ein Experiment, die Buchkultur zu transformieren. Und er sieht da auch so Parallelen zu Musik und Film, wo ja auch ganz, ganz viel Piraterie es zuerst gab. Und dann kamen so Dienste wie Spotify und Netflix und haben so die Idee davon, dieses Streaming irgendwie populär gemacht. Finde ich einen interessanten Punkt. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Also was ich mich frage, wenn es jetzt LibGen nicht gäbe zum Beispiel, wer würde dann die Bücher lesen? Oder dann würden vielleicht viel, viel, viel weniger Menschen das lesen, weil sie sagen, oder die Texte, weil sie sagen, das ist mir viel zu teuer, das kann und will ich mir nicht leisten.
Ja.
Also insofern finde ich es grundsätzlich erstmal einen, sagen wir, guten oder zumindest nachvollziehbaren Ansatz.
Ja.
Weiß nicht, wie du das siehst, Pia?
Ja, ich überlege, ob man unterscheiden muss, was die Inhalte sind, weil dieses Argument, dass medizinische Literatur zum Beispiel irgendwo gebraucht wird, wo man sie sich nicht leisten kann, finde ich schon auch ein starkes. Es klingt für mich ein bisschen, geht schon fast in Richtung Menschenrechte auch, ne? So Versorgung und ja.
Ja, und anders sieht es dann aus bei Harry Potter oder sowas.
Ja.
So, da finde ich das Argument, dass da muss jeder drauf Zugang haben, umsonst fragwürdig. Wenn er auch irgendwie fragwürdig zu sagen, okay, haben Spotify und Netflix so viel Gutes gemacht für die eigentlichen Menschen, die Filme machen, Bücher schreiben, Musik aufnehmen, so, weil da gibt es ja auch Argumente, dass dann eher die Verdienste runtergegangen sind von den Zeiten der CD-Verkäufe und so weiter und so fort. Naja, aber tatsächlich muss man sagen, die Schattenbibliotheken, die haben das Internet und die Forschung bereits jetzt verändert. Dorothea Strecker hat mir erzählt, dass es schon jetzt so Wege aus dieser Krise der Wissenschaft gibt. Open Access ist so ein Stichwort in der Wissenschaft, also quasi akademische Forschung öffentlich zugänglich machen, ohne ja solche Bezahlschranken. Und sie sagt, inzwischen sind bereits 2/3 aller wissenschaftlichen Artikel aus Deutschland sind ohne Abo frei für alle verfügbar. Und sie hat mir auch noch einen Tipp gegeben, es gibt auch legale Werkzeuge, um wissenschaftliche Artikel zu lesen. Zum Beispiel gibt es so ein Browser-Plugin, Unpaywall heißt das. Das sucht zum Beispiel frei verfügbare alternative Versionen von wissenschaftlichen Arbeiten, also zum Beispiel in Preprint, auf Preprint-Servern und so weiter und so fort. Das sind dann quasi dieselben Artikel, ein bisschen anders formatiert, aber man kann sie lesen und das ist ganz legal.
Eine Sache würde mich noch interessieren, Dennis, hat das jetzt irgendwelche Folgen für uns in Deutschland, dieses Gerichtsurteil?
Also ich habe geschaut, LibGen ist immer noch in Deutschland erreichbar, vielleicht ändert sich das. Es gibt Netzsperren dagegen, aber dann werden halt neue Seiten aufgesetzt. Gefährlich wird es, wenn man vielleicht jemand ist, der Speicherplatz anbietet oder irgendwelche Services, die LibGen in Anspruch nimmt, weil da könnte man dann natürlich ins Visier von US-Gerichten geraten, die dann sagen, ah, Moment, da gibt es ein Urteil, Vorsicht, da dürft ihr nicht mitarbeiten.
Alles klar, vielen Dank, Dennis, bis hierher.
Gerne.
Die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, das ist ein Thema, mit dem jeder von uns früher oder später in Berührung kommt. Zum Beispiel, wenn man Elterngeld beantragen will, eine Geburtsurkunde braucht oder eine Parkvignette. So richtig populär ist es in Deutschland allerdings nicht, sich digital um solche Angelegenheiten zu kümmern. Zu der Erkenntnis kommt der E-Government Monitor 2024. Der wurde vom gemeinnützigen Netzwerk Initiative D21 und der Technischen Universität München herausgegeben. Pia und Dennis, schätzt doch mal bitte, ihr beiden, wie viel von 10 Deutschen erledigen Behördengänge lieber analog statt digital?
Ja, du hast ja schon gesagt, das ist nicht so populär. Ich würde jetzt einfach mal sagen 7. Aber okay. Vor allem, weil ich vermute, dass sie es schon gerne digital machen würden, aber so wie es gerade ist, nicht so gut ist.
Genau, ich hätte auch gesagt, meine Antwort auch in dieselbe Richtung, ich hätte gesagt so 3, aber weil man weiß, dass es gar nicht geht und dann ist man so, ja lieber ja, aber ich mache es analog, weil geht ja nicht anders.
Also Dennis lag in dem Fall jetzt richtig, Pia, yes, muss ich sagen. Etwa ein Drittel der Deutschen zieht analog dem Digitalen vor, genauer gesagt, es sind tatsächlich 3 von 10 und die Gründe dafür sind vielfältig, auch das hat die Studie ergeben. Tatsächlich, wie ihr schon vermutet habt, 38% haben Schwierigkeiten, sich auf den Websites zurechtzufinden und 42% sagen, sie wissen gar nicht, ob so ein Angebot überhaupt existiert, mhm, und haben dann wahrscheinlich auch keine Lust zu suchen. Und dass sie das nicht wissen, mag vielleicht auch daran liegen, dass viele Verwaltungsdienstleistungen überhaupt nicht digital existieren, denn Deutschland liegt auf diesem Feld ziemlich deutlich zurück. Darüber sprechen wir jetzt mit Jeanette Hofmann. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Digitalisierung und Demokratie ist eines ihrer Forschungsthemen und sie beschäftigt sich auch schon seit langem mit der Digitalisierung der Verwaltung. Hallo, Frau Hofmann.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie haben sich den E-Government Monitor für uns mal genauer angeschaut. Gab es da was, was Sie überrascht hat?
Ein paar Sachen haben mich schon überrascht, aber vielleicht sollte man erst mal darauf hinweisen, was hier genau untersucht wird. Es ist ja eine Befragung von potenziellen Nutzerinnen und Nutzern und kein Abbild der tatsächlichen Digitalisierung der Verwaltungsleistungen. Also wenn da so Dinge drin stehen wie nur 40% der Bürgerinnen und Bürger legen Wert darauf, dass Leistungen in dem Sinne personalisiert werden, dass man sie nur einmal eingibt und nicht für jeden Behördengang wieder neu, dann fragt man sich ja erstmal, warum das so ist. Weil es will doch niemand freiwillig personenbezogene Angaben immer wieder neu eingeben. Und da, denke ich, treten so ein bisschen auch die Grenzen dieser Form der Erhebung auf. Was man ja nicht damit abbilden kann, ist diese Differenz zwischen was die Leute kennen und was tatsächlich möglich wäre. Viele Menschen kennen ja nur die deutsche Verwaltung und sind deshalb auch sehr bescheiden in ihren Ansprüchen und vielleicht großzügiger in der Bewertung dessen, was sie da erhalten, als sie sein sollten.
Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich auch zu dieser Studie geäußert und sie hat wahrscheinlich erwartungsgemäß vor allem das Positive herausgestellt, nämlich, dass mehr Menschen jetzt in Deutschland den elektronischen Personalausweis nutzen. Hier sei die Zahl von 14% auf 22% gestiegen, was ja nun auch nicht so wahnsinnig viel ist. Sie haben es schon erwähnt, viele haben auch vielleicht gar nicht den Vergleich, was möglich ist, ja, in der Welt. Kann man sowas wie den Personalausweis wirklich als ein Erfolgsbeispiel anführen?
Einerseits kann man sagen, ist es schon eine erhebliche Erhöhung in der Nutzungszahl. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, wie das zustande kommt. Studierende etwa mussten, um den Heizungszuschlag zu erhalten, das tatsächlich digital unter Nutzung ihres Ausweises machen. Und auf diese Weise ist wirklich eine Erhöhung in der Nutzung zustande gekommen. Es ist sozusagen gezwungenermaßen. Auf der anderen Seite muss man es ja schon begrüßen, wenn solche Nutzungsweisen auch mal ein bisschen gepusht werden, im Zusammenhang mit bestimmten Leistungen, die der Bund anbietet.
So erklärt sich vielleicht auch die hohe Zahl der Nutzenden bei der Einkommensteuererklärung, nämlich 79% sind das, die das digital machen. Und der Grund dafür könnte wahrscheinlich auch sein, dass es zumindest für Freiberufler verpflichtend ist, das zu machen.
Ja, und auch weil das Interface ganz okay ist. Also viele sagen das ja, dass das relativ leicht zu bewerkstelligen ist.
Jetzt wird, hatten Sie auch schon erwähnt, vor allem kritisiert, dass nicht durchgängig digital nutzbare, ja, Angebote vorhanden sind oder zumindest, ja, wünscht man sich das, ja, bei der E-Government-Nutzung. Haben Sie ein Beispiel dafür, wo das besonders kompliziert und hürdenreich ist?
Also häufig bedeutet Digitalisierung in Deutschland ja, dass einem online ein PDF angeboten wird. Und dann hat man es mit unterschiedlichen Arten von PDFs zu tun. Manchmal kann man die online gar nicht ausfüllen oder was ich jetzt vor kurzem wieder hatte, ich konnte das PDF online ausfüllen, aber unterschreiben konnte ich es digital nicht. Das heißt, ich musste es am Ende doch wieder runterladen, ausdrucken, unterschreiben und es dann wieder einscannen. Und das sind mehr Medienbrüche in der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, die überflüssig und wirklich ärgerlich sind.
Der Medienbruch ist das eine. Und das andere ist, dass die Studie auch sagt, dass man sich eine zentrale Plattform vorstellen könnte, wo man dann wirklich nur auf dieser Plattform alles eingibt und dann die Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Die Grünen haben sowas mal vorgeschlagen, das nennt sich Deutschland-App. Wäre das nicht ein Schritt nach vorn, eine Art Deutschland-App zu schaffen?
Also wir haben ja schon etwas, das nennt sich Bundesportal und das, egal wie man das Kind nun nennt, eigentlich diese Leistungen erbringen soll. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs heute mir das mal angeguckt. Da ist eine neue Oberfläche geschaffen worden, die ist auch ganz ansprechend und ich habe sie mal ausprobiert für das, was ich selber gerade benötige. Das nennt sich eine Ansässigkeitsbescheinigung. Ich habe danach gesucht, habe auch tatsächlich Treffer erzielt und dann habe ich darauf geklickt, auf die Ansässigkeitsbescheinigung und was erhalte ich da? Dass mir 7 von 16 Bundesländern die anbieten und die anderen nicht.
Okay.
Ich hätte noch so eine Zwischenfrage und zwar, ich hänge immer noch so an einer Sache, die Sie erwähnt haben und zwar haben Sie gesagt, wir sind in Deutschland so ein bisschen genügsam, weil wir gar nicht wissen, was möglich wäre. Und das hat mich total in so eine, das hat mich in eine tiefe Unsicherheit gestürzt, weil ich dann gedacht habe, stimmt, ich weiß tatsächlich nicht, was möglich wäre in Verwaltung. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, was wir verpassen, was uns entgeht, vielleicht aus anderen Ländern auch?
Also tatsächlich hängt sehr viel an dem, was man in Deutschland so ein bisschen Trockenregistermodernisierung nennt. Wir haben ja hunderte von Registern, die alle miteinander inkompatibel sind. Die Autokennzeichenanmeldung, das Anmelden von Elterngeld, all diese Dienstleistungen operieren mit unterschiedlichen personenbezogenen Kennungen. Und seit Jahren besteht das Ziel, die mal so zu vereinheitlichen, dass nicht nur die personenbezogenen Daten einmal vorliegen und wir die nicht immer wieder neu eingeben müssen, sondern der Staat auch erkennen kann, was wir benötigen und worauf wir einen Anspruch haben. Schön wäre ja, wenn man nicht immer bittstellend auf den Staat zugeht und sagt, hey, ich habe ein Kind bekommen, könnte ich jetzt bitte, und dann kommt eine lange Liste von Dingen, sondern wenn der Staat auf uns zukäme und sagte, du gehst jetzt in Rente und deshalb stehen dir folgende Leistungen zu. Also, dass sich die Beziehung zwischen Bürgerin und Staat mal dergestalt umdreht, dass der Staat tatsächlich Dienstleistungen anbietet, die uns unterstützen, statt uns in eine Rolle zu versetzen, wo wir erstmal ausgiebig nachweisen müssen, wer wir sind, was wir wollen, um dann eventuell einen Zuschlag zu bekommen oder eben nicht.
Jetzt muss ich doch hier mal mein Beispiel mit der Parkvignette nochmal anführen. Die muss man ja alle 2 Jahre erneuern und da hätte ich mir auch
keine
gewünscht.
Keine Ahnung, ich habe kein Auto.
Genau, aber die muss man eben und da hätte ich mir auch gewünscht, dass der Staat mich erinnert. Hallo Frau Linz, in einem Monat läuft die ab, bitte eine neue bestellen. Macht er natürlich nicht und dann sehe ich vor der Haustür überall in allen Autos so Papierausdrucke liegen von E-Mails. Ja, ich habe bezahlt, in 4 Wochen kommt sozusagen dann die Vignette dazu, weil es natürlich niemand mitbekommen hat oder erst auf dem allerletzten Drücker. Und das wäre natürlich einfach, Menschen zu erinnern, würde ich denken. Aber wo steht denn Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern? Funktioniert das woanders besser?
In anderen Ländern funktioniert das deutlich besser. Vor allen Dingen die kleinen Staaten, also ich würde mal sagen, die neuen EU-Mitgliedstaaten, die sozusagen bei Null angefangen haben, die haben sehr frühzeitig oder einige von denen sehr frühzeitig begonnen zu digitalisieren, weil sie auch gemerkt haben, dass das sehr viel Arbeit einspart und in vieler Hinsicht effizienter ist. Was Sie da schildern, finde ich auch deshalb interessant mit der Parkvignette, weil nehmen wir mal das Beispiel Bundesbahn. Wenn man eine Bahncard hat, dann kriegt man ja faktisch automatisch immer eine neue zugeschickt, es sei denn, man hat den Zeitpunkt verpasst, zu dem man sie kündigen musste, wenn man keine neue haben will. Will sagen, staatliche Einrichtungen sind durchaus in der Lage, das zu machen, wenn sie es denn wollen. Also einem ungefragt neue Karten oder was immer man braucht, zuzuschicken.
Das stimmt, ja. Wir reden ja schon seit Jahren darüber, wie problematisch problematisch die Verwaltungsdigitalisierung ist. Und Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Verhältnis von Demokratie und Digitalisierung. Ja. In der Studie haben 48% der Befragten gesagt, es würde das Vertrauen in den Staat stärken, wenn staatliche Leistungen einfacher und digital nutzbar wären. Wie bedrohlich ist es für die Demokratie oder das Demokratieverständnis, wenn der Staat bei der Digitalisierung so wenig up-to-date ist wie in Deutschland?
Also ich glaube, dass man das nicht als Einzelfaktor angucken sollte, sondern im Kontext eines zunehmenden Vertrauensverlustes in die Leistungs- und Steuerungsfähigkeit des Staates. Die fehlende oder sich sehr schleppend vollziehende Verwaltungsdigitalisierung ist hier ein Element unter vielen, die bei Leuten, die davon unmittelbar betroffen sind und darunter leiden, einen echten Verdruss erzeugen. Gerade in Berlin kann man das ja immer wieder lesen, dass Leute Monate auf bestimmte Bescheinigungen warten, etwa weil der Lebenspartner verstorben ist und man gerne Abos abbestellen will und das nicht kann, weil man den Totenschein für 6-7 Monate nicht erhält oder man kriegt keine Geburtsurkunde. Das ist in großen Städten, also vor allen Dingen in Berlin, ein Riesenproblem und das erzeugt bei Leuten eine zunehmende Frustration, aber auch ein Gefühl von Ohnmacht.
Die Politikwissenschaftlerin Janet Hofmann zur schleppenden Verwaltungsdigitalisierung. Darüber haben wir gesprochen aus Anlass des E-Government Monitors 2024, der in dieser Woche erschienen ist. Ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Einen Einblick in die Gedankenwelt einer anderen Person zu bekommen, diese Vorstellung fasziniert Menschen schon lange. Und da künstliche Intelligenz so vieles kann, warum soll sie uns nicht auch dabei helfen? In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Berichte darüber, dass durch künstliche Intelligenz die Forschung beim Gedankenlesen ein ganzes Stück weitergekommen ist. Mind Reading AI nennt sich dieses Gebiet, in dem versucht wird zu rekonstruieren, was ein Mensch gedacht oder gehört hat. Das klingt spannend und wie ich finde auch spooky zugleich. Pia, du hast dich damit beschäftigt. Was hat dich denn darauf aufmerksam gemacht?
Ja, diese Berichte, die hatte ich auch wahrgenommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das klingt immer so nach Sci-Fi. Ich würde gerne wissen, was da tatsächlich möglich ist. Was würdet ihr denn sagen, was überhaupt Gedankenlesen ist? Also was ist eure Vorstellung davon?
Ich hatte auch sofort so Sci-Fi-Vorstellungen im Kopf und dachte, naja, okay, ich rede dann vielleicht mit so einem Chatbot und der fragt mich irgendwie ein paar Fragen ab und dann sagt er mir, aha, hier, da ist meine große Erkenntnis über dich. Du machst dir zu viele Sorgen über die schlechte Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland oder sowas.
Ich hatte tatsächlich so Bilder im Kopf von Menschen, die sich nicht sprachlich ausdrücken können und auch sie eigentlich nicht mehr wirklich bewegen können, also auch nichts zeigen können durch die Hände oder so. Und dass dann wirklich durch Elektronen am Kopf dann bestimmte Sachen vielleicht übermittelt werden in eine Maschine und man sie dadurch versteht, zumindest in Ansätzen.
Ah ja, okay. Ja, aber es ist so ein bisschen dieses, ich schaue dir in den Kopf und sehe, was du denkst. Ich bin auf meiner Recherche auf zwei Bereiche gestoßen, nämlich einmal dieses, der Inhalt der Gedanken, also der, ne, sowas wie, ich sitze hier und Dennis, ich kriege mit, dass du gerade denkst, ich mache mir Sorgen um die,
Digitalisierung der Verwaltung.
Aber die Forschung schaut einfach sehr breiter drauf. Also guckt sich nicht nur, was du jetzt gerade in dem Moment denkst, also ich muss gleich noch einkaufen gehen oder so, sondern auch auf Erinnerungen, Gefühle und Sinneseindrücke. Das ist ein Teil. Und der andere Teil sind eher so innere Eigenschaften, also Informationen über eine Person. Persönlichkeitsmerkmale wie offen jemand ist, die Gewissenhaftigkeit, wie emotional labil jemand ist oder auch kognitive Fähigkeiten, also Aufmerksamkeit oder Multitasking-Fähigkeiten. Das ist so der erste Teil von Gedankenlesen und dann ist da noch der Begriff Lesen, der eher ein irreführender Begriff ist. Das hat mir John Dylan Haynes gesagt, Neurowissenschaftler und Psychologe am Bernstein Center for Computational Neuroscience der Charité Berlin.
Wenn man sagt Lesen, dann versteht man darunter ja, dass es etwas quasi Sprachliches hat, dass man also die Sprache des Gehirns oder die Sprache des Körpers so lesen kann, wie man die Wörter in einem Buch liest. Und an diesem Punkt befindet sich die Forschung an keiner Stelle heute, dass wir dazu in der Lage wären, wirklich detailliert wie in einem Buch die Gedanken einer Person zu lesen.
Es geht stattdessen ums Dekodieren um die Rekonstruktion von Gedanken, also dass man auf Gedanken schließt.
Okay, wenn wir erstmal beim Inhalt der Gedanken bleiben, also der Frage, was eine Person inhaltlich denkt, was kann denn hier schon dekodiert werden?
Also es gibt generell ja mehrere Möglichkeiten, auf Gedanken einer Person zu schließen. Einmal kann ich dein Äußeres beobachten, also dein Verhalten, deine Emotionen, dein Gesichtsausdruck. Oder ich kann dich auch fragen, wie geht's dir gerade oder was geht dir gerade durch den Kopf? Oder man kann über Hirndaten darauf schließen, indem man Hirnaktivität misst. Und diese Hirnaktivität, die kann man durch Scans messen, zum Beispiel mit der Magnetresonanztomographie, kennt ihr vielleicht unter MRT oder Kernspintomographie, also dieses laute Ding, in dem man drin liegt. Oder das Elektroenzephalogramm, das EEG, da hat man eine Haube auf dem Kopf mit Elektroden auf der Kopfhaut. Und vereinfacht gesagt, zeigen Scans, wo im Gehirn Aktivität entsteht. Und je nach Gedanke werden mehrere unterschiedliche Stellen aktiviert. Also es gibt eine Kombination, ein Muster.
Das heißt, man hat so einen Querschnitt vom Gehirn, an dem dann manche Stellen bunt aufleuchten zum Beispiel.
Ja.
Und das ist dann, also genau, und das kenne ich ja so zum Beispiel aus der Forschung zu, weiß nicht, Schmerz und so weiter und so fort. Da wird dann geguckt, na, was leuchtet wo auf? Und dann ist da quasi so die Idee, aha, wenn du an ein Pferd denkst, dann leuchtet immer das auf und das füttern wir in eine KI und dann sagt uns die KI, wann du an ein Pferd denkst oder so.
Ja, das ist sozusagen das Muster, was ein KI-System lernen kann. Also mit diesen Aktivitätsmessungen wird es trainiert. Das hat mir John Dylan Haynes so erklärt.
Und der Hintergrund davon ist, dass alle unsere Gedanken kodiert sind in Aktivitätsmustern unseres Gehirns. Das heißt also, wenn wir Hund, Katze, Maus denken, dann gibt es jeweils ein anderes Aktivitätsmuster in unserem Gehirn. Und wenn wir lernen, wie diese individuellen, ich sag mal, Manifestationen oder Muster sind, mit denen sich die Gedanken in unserem Gehirn widerspiegeln, dann können wir auch zu einem gewissen Grad auf die Gedanken der Person schließen.
Und das Wichtige hier ist aber, das geht aber nur für eine Person, weil jedes Gehirn eine individuelle Sprache bzw. Kodierung hat. Bei euch gibt es dann andere Aktivitätsmuster, wenn ihr an Maus denkt, als bei mir. Und mit Hilfe von maschinellem Lernen und Sprachmodellen wird jetzt versucht, bei einer Person auf möglichst viele Gedanken zu schließen, die das System vorher nicht gelernt hat. Das geht sehr eingeschränkt und vage bisher. Total frei, die Gedanken einer Person zu lesen, also ohne dass vorher mit Daten von genau dieser Person ein System trainiert wurde und dann auch eins zu eins Gedanken sprachlich wiederzugeben, das ist nicht möglich.
Das wäre ja dann auch Zauberei, würde ich denken. Du hattest am Anfang auch noch von inneren Fähigkeiten gesprochen, also wie Persönlichkeitsmerkmalen, auf die die Forschung versucht, Rückschlüsse zu ziehen mit Hilfe von KI. Was passiert denn da?
Also auch da kommen Hirnscans und maschinelles Lernen zum Einsatz. Und der Unterschied zum Kodieren des Inhalts der Gedanken ist, dass es hier nicht um Muster geht bei einem Individuum, sondern dass man anhand von Gehirnbildern vieler Menschen Muster über Persönlichkeitsmerkmale versucht zu erkennen, die zum Beispiel eine Ärztin, die sich das Hirnbild anschaut, nicht erkennen kann. Damit beschäftigt sich Simon Eickhoff. Er leitet unter anderem das Institut für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich in NRW.
Wir haben diese Informationen von mehreren hundert, vielleicht tausend Leute und von denen haben wir auch die Gehirnbilder. Und jetzt trainieren wir einen Algorithmus darauf, letztendlich die Zusammenhänge zu finden zwischen den Daten, die wir reingeben, Gehirnscans zum Beispiel, und der Zielvariablen, also zum Beispiel der Konzentrationsfähigkeit. Und der Algorithmus lernt das dann an den Trainingsdaten. Und dann müssen wir bei neuen Probanden, also Personen, die der Algorithmus vorher noch nicht gesehen hat, schauen, generalisieren dann diese Vorhersagen.
Also die Frage, erlauben die Muster, die gefunden wurden, auch bei neuen Personen eine Vorhersage?
Das finde ich total faszinierend, weil zuerst haben wir gehört, wenn ich an Maus oder Pferd denke, dann sieht das bei mir ganz anders aus als bei euch. Und hier ist es so, kann man machen. Also generell bei Eigenschaften ist es irgendwie ähnlich. Das finde ich klingt gemein. Das lässt mich an einer Einzigartigkeit zweifeln.
Also ein Beispiel wäre, man kann sehen, wie alt eine Person ist am Gehirnscan.
Ja, krass. Okay, wir wissen jetzt beim, sag mal in Anführung, Gedankenlesen geht es nicht nur um sprachliche Gedanken und es geht nicht ums Lesen. Was wir noch nicht wissen oder worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wofür das Ganze? Also was sind die Ziele der Forschung?
Also ein Anwendungsfall ist natürlich die Medizin. Zum Beispiel, dass man Menschen hilft, die selbst nicht sprechen oder anderweitig nach außen hin kommunizieren können, was du am Anfang auch schon umschrieben hast. Mhm. Und in Einzelfällen gab es da auch schon Erfolge. Oder wenn wir jetzt auf diese inneren Eigenschaften gucken, kann man dann auch versuchen, vorherzusagen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine medizinische Therapie auch Erfolg hat. Oder auch in anderen Kontexten, ist diese Bewerberin wirklich so konzentrationsfähig, wie sie sagt. Es hilft aber auch der Grundlagenforschung, weil wir immer noch sehr wenig darüber wissen, wo was im Gehirn gespeichert ist. Und das hilft dann dabei, das Gehirn als Ganzes noch besser zu verstehen. Andere Anwendungen sind aber auch Neuromarketing. Das ist eine Idee der Marktforschung, Produkte und deren Verkauf zu optimieren, indem man schaut, wie das Gehirn darauf reagiert oder auch Lügen auf Basis von Hirndaten zu erkennen. Der Hirnforscher Haynes hält das beides nicht für seriös und kaum belastbar.
Es gibt dieses Buch Der Gedankencode, wie künstliche Intelligenz unser Denken entschlüsselt und wir trotzdem die Kontrolle behalten, geschrieben von Janosch Stelke, einem Journalist. Das habe ich kürzlich gelesen, das Buch. Und er warnt davor, dass KI zwar nicht in den nächsten Jahren das können wird alles, aber grundsätzlich schon in der Lage sein wird, Gedanken zu lesen, beziehungsweise diese Dinge, über die du jetzt gesprochen hast. Und er beschreibt da auch Forschungen, die Google und Meta betreiben, mit dem Ziel, das auch in ihre Applikationen einzubauen, ne? Dass sie also auf unser Gehirn direkt zugreifen. Wie schätzen denn die Experten, mit denen du gesprochen hast, Pia, das ein? Wird das möglich sein?
Also John Dylan Haynes hat mir gesagt, dass bei dem Versuch, mit Hirndaten und KI auf die Gedanken einer Person zu schließen, dass man da in den letzten 10 Jahren in der Forschung auf einem Art Sättigungspunkt angekommen ist. Also es gibt nicht mehr so viel Neues, was da passiert. Das liegt zum einen an der begrenzten Auflösung, mit der die Hirnaktivität gemessen werden kann. Also zum Beispiel mit dem MRT, da kommt man nicht so nah ran an die einzelnen Nervenzellen. Und zum anderen liegt es daran, dass die Gehirne so individuell sind. Sein Fazit ist deshalb, er sieht keine Riesengefahr für die Gesellschaft, auch weil wir in so einem MRT-Gerät ja erstmal liegen müssen, damit unsere Gedanken dekodiert werden können. Aber sowohl Haynes als auch Simon Eickhoff plädieren dafür, dass wir uns heute schon mit den ethischen Fragen auseinandersetzen. Also wie soll mit unseren Hirndaten umgegangen werden, wie sollen sie geschützt werden und wie sollen auf Grundlage der Hirndaten Entscheidungen getroffen werden.
Ganz genau. Darum plädieren ja auch viele Wissenschaftler dafür, dass es sogenannte Neurorechte gibt, also dass der Zugriff auf Hirndaten reguliert wird. Wie weit ist man denn dabei schon?
Ja, interessanterweise ist diese Woche, hat der US-Staat Kalifornien ein Gesetz verabschiedet, das neuronale Daten als persönliche, sensible Informationen einstuft. Das heißt, die sind dort jetzt genauso geschützt wie zum Beispiel genetische oder biometrische Daten. Bisher gibt es ähnliche Gesetze nur in Colorado, im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul und in Chile. Und wovor genau kann das jetzt schützen? Unter anderem vor, was der Hirnforscher John Dylan Haynes Kollateralinformationen nennt.
Man geht jetzt zum Beispiel ganz unschuldig zu einer Firma, die Gehirnmarketing macht und gibt denen für einen Versuch, ob man jetzt, welche Schokolade man mag, die Hirndaten. Und da denkt man, das bezieht sich jetzt nur auf die Schokolade, die man präsentiert bekommen hat. Aber man kann aus diesen Daten mit Hilfe von KI-Verfahren auch andere Schlüsse ziehen, zum Beispiel über mögliche Erkrankungswahrscheinlichkeiten. Man muss sich also darüber im Klaren sein, dass wenn man Hirndaten von sich preisgibt, da Akteure auch sehr vielfältige Schlüsse daraus ziehen können, wo man es vielleicht nicht so gerne möchte. Und ob das in kommerziellen Firmen gut aufgehoben ist, da bin ich mir eher nicht so sicher.
Also das Risiko ist, du überlässt einer Firma eine Datenmenge von dir zu einem bestimmten Zweck, aus der aber noch ganz andere Infos gezogen werden könnten, als das, wofür sie ursprünglich bestimmt war.
Ich finde das eine wirklich gruselige Vorstellung, aber ich bin da auch an dem Punkt, wo du gesagt hast, man kann da so Schlüsse über die Persönlichkeit von zum Beispiel von einer Bewerberin schließen. Also da habe ich
irgendwie auch gezuckt. Ja.
Genau, das ist dann so, okay, wir haben jetzt aber geguckt und ihr Gehirn, sie sind zwar 28, aber sie wirken viel zu alt für diesen Job und außerdem sind sie eine notorische Lügnerin oder sowas. Und so, das stimmt überhaupt nicht. Und versuch da mal die Leute dann vom Gegenteil zu überzeugen. Irgendwie KIs halluzinieren doch auch gerne mal, also erzählen irgendwie Quatsch und machen Fehlanalysen. So, also da hätte ich irgendwie Bedenken, dass das dann in kommerzielle Firmen landet.
Ich meine, man könnte jetzt natürlich fragen, warum sollen wir uns Gedanken um unsere Hirndaten machen, wo wir eh schon so viel von der Privatsphäre im Internet preisgeben, so freiwillig. Aber andererseits ist es vielleicht doch nochmal ein Unterschied, so Hirndaten oder ob ich jetzt erzähle, ich war im Kino oder so.
Ja, es ist, ich würde sagen, der Unterschied liegt auch darin, dass alle Informationen, die wir ansonsten rausgeben über uns, die meisten zumindest, sehr kuratiert sind oder kuratierbar. John Dylan Haynes hat mir dann noch ein Beispiel genannt, wenn ich auf sozialen Medien mit einem Like einer Regenbogenflagge irgendwie ein politisches Statement aufsetze, kann das in gewissen Kontexten ja auch gefährlich für mich sein. Aber wenn du einmal in meinen Gedanken drin bist, dann kann ich auch mich nicht mehr dagegen entscheiden, an die Öffentlichkeit mit diesem Statement zu gehen zum Beispiel. Mhm. Weil es für mich in einem, je nachdem welcher Staat es ist, dann eventuell auch gefährlich ist. Ja. Also da kommen wir dann nicht mehr raus aus der Information, die man dann dadurch gegeben hat.
Danke, Pia. Vielen Dank. Sehr spannend. Gut, dass wir hier mal drüber gesprochen haben. Wirklich sehr interessant. Und danke euch beiden. Wir sind damit am Ende dieser Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke auch an Marie Zinkern, die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Und danke auch an unsere Tontechnikerin Eugenie Kleesattel dafür, dass wir so gut klingen, wie wir klingen. Und danke auch natürlich an euch, liebe Hörerinnen, fürs Zuhören. Eure Gedanken könnt ihr gern per Mail mit uns teilen. Wir freuen uns auf Post an breitband@deutschlandfunkkultur.de oder auch über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Mein Name ist Vera Linz. Danke fürs Zuhören nochmal und wir alle hier sagen Tschüss.
Tschüss. Ciao.